Für uns war klar, wenn wir Food Waste reduzieren möchten, müssen wir zuerst mal messen und wissen, woher kommt der Food Waste. Und dann basierend auf diese Daten können wir ja dann die Arbeitsprozesse optimieren.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Anastasia Hoffmann, Unternehmerin und Gründerin von Kytro, spricht über ihr Müll-Startup, künstliche Intelligenz und die richtige Partnerwahl. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth und Co. Privatbankiers und Valitas.
Anastasia Hoffmann, herzlich willkommen im Studio Schweizer Monat. Du bist Co-Gründerin und Co-CEO des Schweizer Startups Kytro. Ihr befasst euch mit der Verschwendung von Lebensmitteln, respektive der Vermeidung von Food Waste in der Gastronomie. Ihr analysiert Küchenabfälle mit Sensoren und viel künstlicher Intelligenz. Wie bist du auf das Thema Food Waste gekommen?
Genau, also ich habe meine Mitgründerin und Geschäftspartnerin in der École Hôtelière de Lausanne kennengelernt, also Hotelfachschule in Lausanne. Und somit haben wir sehr oft natürlich in der Industrie gearbeitet. Naomi hat sich mehr auf Back-of-House, also in der Küche, sie kocht sehr, sehr gerne, hat sich dort mehr konzentriert und ihre Praktika dort gemacht und ich mehr im Front-of-House. Und da ist das Thema Food Waste natürlich allgegenwärtig, es gehört wie dazu, wenn man in einer Küche arbeitet, in einem Hotel oder Restaurant. Und so ist uns das eigentlich ziemlich schnell aufgefallen, dass sehr, sehr viel entsorgt wird. Und am Anfang hinterfragt man das so ein bisschen. Man merkt aber auch, es ist wie so, meistens geht es schneller beim Aufräumen, wenn man Food einfach wegschmeißt. Das ist natürlich irgendwie nicht sehr ideal für die Umwelt. Und so die richtige, also wie wir dann auf diese Idee gekommen sind, war wirklich, wir waren zusammen in einem Praktikum in Amerika. Da sind ja die Portiongrößen nochmal ein ganz anderes Level. Und dort war auch der Kontrast sehr stark zwischen Menschen, die nicht genug zu essen hatten. Also auf dem Weg zur Arbeit sind wir immer an einem Park vorbeigekommen. Da gab es sehr viele obdachlose Menschen. Und wir haben dann diese im Hotel halt hatten diese großen Events, wo sehr, sehr viel Essen übrig blieb und durften das dann aber nicht den Menschen weitergeben aus halt diesen Hygienegründen und so weiter. Das sind sie ja sehr streng auch in Amerika. Und das war schon ein krasser Kontrast, wo wir dann auch meinten, so hey, das ist ja eigentlich echt krass, wie viel wir hier wegschmeißen und 500 Meter weiter unten haben die anderen nicht genug zu essen. Und so ist das Thema wirklich nochmal ganz, also dann haben wir wirklich angefangen, das war 2015, da haben wir wirklich dann zusammen auch angefangen, darüber zu sprechen und hey, was könnte man eigentlich machen und wie viel werfen wir überhaupt weg?
Euer Startup wurde 2017 gegründet, du hast jetzt erzählt, wie graduell die Idee gewachsen ist. Gab es einen Schlüsselmoment oder gab es einen finalen Punkt, wo ihr euch entschieden habt, ihr wollt euch selbstständig machen im Bereich Food Waste?
Ja, also der Schlüsselmoment kam dann nach diesem Praktikum. In der Schule gab es so ein Schulprojekt eigentlich. Es hatte nichts mit der Schule zu tun, aber es war so vom F&B Chair und Saviva. Die haben so eine Competition, einen Wettbewerb ausgeschrieben, wie man sich Sustainability und Waste Management in 2025 vorstellt. Und da konnte man 3.000 Franken gewinnen und konnte mit einer Idee kommen, musste ein zweiminütiges Video machen über dieses Thema, wie man sich das vorstellt. Und so haben wir uns zusammengesetzt, zusammen noch mit einer anderen Freundin und haben ein Video gemacht, wo es dann wirklich so darum ging, eben Food Waste, nicht nur Food Waste, alle Waste Streams zu messen. Und aus diesem Video, aus dieser Idee, wurde dann wirklich später auch Kytro. Also wir haben dann im letzten Jahr nicht mehr aufgehört, darüber zu sprechen, haben uns immer mehr auf Food Waste konzentriert. Und nachdem wir eigentlich mit der Uni fertig waren, war für Naomi und mich klar, dass wir das irgendwie weiterziehen möchten.
Der Name Kytro ist ein Fantasiename oder hat eine spezielle Bedeutung?
Ein bisschen beides. Also wir wollten eigentlich etwas, das kurz ist, ein bisschen modern klingt und eigentlich besteht es aus Kitchen Hero zusammengesetzt. Das sagen wir, schreiben wir nicht auf die Webseite, aber so sind wir eigentlich drauf gekommen.
Was ist genau euer Ansatz, wie ihr die Problematik angeht? Ja, wie funktioniert eure Technologie und welche Rolle spielt dabei die künstliche Intelligenz?
Genau, also Der Ansatz haben wir eigentlich so ausgesucht. Wir haben ja gesehen, hey, es wird mega viel entsorgt, aber wir wissen gar nicht, was entsorgt wird und wie viel überhaupt. Also es gab nicht viele Daten dazu. Und Food Waste in Gastronomie zu messen war dann 2015 eine eher schwierige Sache, sehr manuell. Man musste es irgendwie aufschreiben, eintippen. Also es war überhaupt nicht automatisiert. Und für uns war klar, wenn wir Food Waste reduzieren möchten, müssen wir zuerst mal messen und wissen, woher kommt der Food Waste. Mhm. Und dann basierend auf diese Daten können wir ja dann die Arbeitsprozesse optimieren. Mhm. Und da kam dann künstliche Intelligenz ins Spiel. Das war auch damals, als so Tesla groß wurde oder mit diesen Self-Driving Cars. Und da haben wir gesehen, Image Processing, also Bildanalyse und maschinelles Lernen ist wirklich etwas, vielleicht funktioniert das ja auch im Food-Kontext. Und so haben wir dann eigentlich die künstliche Intelligenz genutzt, um Food Waste zu messen, also zu erkennen. Und so können wir diese Daten ja dann an die Kunden weitergeben.
Also die künstliche Intelligenz genützt. Zuerst muss man sie ja haben.
Bauen, ja. Genau, wir haben sie zuerst, natürlich mussten wir sie zuerst aufbauen. Das war ein längerer Weg und ein schwieriges Unterfangen. Ja. Aber jetzt sind wir wirklich so weit, dass wir machen Fotos vom Müll. Ja. Und wir erkennen dann direkt, das waren jetzt 200 Gramm Pommes, 300 Gramm, ich weiß auch nicht, rotes Fleisch, also es geht so ein bisschen, es ist visuelle Erkenntnis eigentlich.
Visuelle Bilderkennung.
Ja.
Ja, ja. Die Schweizer gelten als mitunter führend beim Recycling. Wie schaut es beim Food Waste aus?
Also ich würde uns nicht als führend bezeichnen in der Schweiz. Vom BAFU gibt es eine Studie, die besagt, dass wir Schweizer 330 Kilo im Jahr pro Person wegschmeißen an vermeidbaren...
Esswaren,
ja. Also wirklich vermeidbaren Lebensmittel. Mhm. Das sind nicht Eierschalen oder Rüstabfälle, das sind wirklich essbare Lebensmittel. Und das finde ich...
330 Kilogramm pro Person pro Jahr.
Ja, und das finde ich halt, da sind wir nicht führend, also überhaupt nicht. Da müssen wir wirklich dran arbeiten.
Ja. Du und deine Geschäftspartnerin Naomi McKenzie, ihr habt euch, wie du das gesagt hast, an der Hotelfachschule Lausanne kennengelernt. Ihr seid beides Hospitality Insiders, wie ihr schreibt, und habt euch beide gegen eine Karriere in einem glamourösen Luxushotel irgendwo auf der Welt entschieden.
Ja, weniger gegen, sondern mehr für Kaicho eigentlich. Ja. Wir sind beide an die Hotelfachschule, weil uns die Industrie sehr gut gefällt, weil ich bin auch an diese Schule, weil ich dachte, ich möchte nachher in einem Hotel arbeiten oder in sicherem Gastronomiebereich. Und es war dann nicht aktiv eine Entscheidung dagegen, es war mehr eine Entscheidung für, weil wir dieses Problem und dieses Thema halt wirklich täglich dann besprochen haben am Ende der Uni, dann haben wir uns wirklich entschieden, dass wir das weiterziehen möchten.
Was für Reaktionen gab es aus deinem Umfeld? Gab es auch Kritik, negativ, Bedenken vielleicht? Ja,
Bedenken.
An diesem Vorhaben?
Also grundsätzlich, die Reaktion fiel nicht super stark aus. Es war mehr so, okay, bist du dir sicher? So ein bisschen so nachgefragt, so okay.
Typisch Schweizer.
Ja, nicht direkt so, hey, was machst du da eigentlich? Aber also die einen Freunde fanden es auch witzig, weil sie sich so nicht vorstellen konnten, so ein Müllstarter, was machst du da genau?
Und ein Müllstarter?
Ja, keine Ahnung. Aber es war jetzt nicht, Kritik kam dann sicher auch von, ja, man hört immer wieder Kritik, ich glaube, da muss man auch ein bisschen drüber stehen.
Ja. Naomi und du, ihr seid beide Co-Founders und auch Co-CEOs. Was macht ihr nicht zusammen? Wie schaut eure Arbeitsteilung aus?
Wir teilen unsere Arbeit eigentlich sehr gut. Also jeder hat seinen Teil von quasi Responsibilities. Ich mache zum Beispiel mehr bei uns jetzt so Finance, Fundraising, Investoren, Relations, aber auch jetzt Marketing. Passt nicht sehr zusammen. Naomi fokussiert sich mehr auf Product Development. Mhm. Sie hat auch gewisse Sales Key Accounts und macht jetzt auch noch in Operations Prozessoptimierungen. So haben wir uns ein bisschen im Moment aufgeteilt. Sie macht auch noch HR. Und jetzt, wir schauen auch regelmäßig, was stimmt für uns, wie möchten wir weiter wachsen, was macht uns Spaß, wo sind unsere Stärken und passen das dementsprechend dann auch ein bisschen an. Mhm. Genau. Aber wir machen sehr viel zusammen, also wir gehen auch zusammen in Urlaub, wir sind immer nach wie vor beste Freundinnen, also das hat eigentlich ja nicht groß was daran geändert.
Schön. Genau. Es gibt ja den Ausdruck from farm to fork im Lebensmittelbereich, also vom Bauernhof bis zur Gabel. Bei der Gabel setzt ihr jetzt an. Ihr seid, man könnte auch sagen, auf der letzten Meile im Food-Zyklus unterwegs. Nun ist es aber mit Messen und Aufbereiten von Daten alleine ja nicht getan. Das ist ja nur ein erster Schritt. Was folgt danach?
Genau, also Daten zu haben ist wirklich, wie du sagst, ist mal die Grundlage für alles, weil wenn man weiß, dass man in dem Bereich Probleme hat, dann kann man wirklich auch Arbeitsprozesse anpassen und Maßnahmen ergreifen. Und da helfen wir unseren Kunden auch. Also wir geben ihnen nicht nur die Daten und sagen, hey, macht mit dem, was ihr wollt, weil oft in größeren Betrieben, ja, der Fokus vom Küchenchef, und das ist eigentlich unser Hauptnutzer, ist ja natürlich aufs Kochen, Teamleitung und so weiter. Und dann hat er nicht noch Zeit, da ewig lang in irgendwelche Datenanalysen sich zu stürzen. Und das wissen wir natürlich sehr gut. Und da unterstützen wir sie auch mit einer Beratungsdienstleistung. Das ist Teil davon. Sie mieten nie das Gerät, kriegen die Analyse und auch eine Beratung dazu, wo sie dann monatlich im Kontakt stehen mit unseren Food Waste.
Wie schaut diese Beratung aus? Sind das monatliche Reports? Sind das Treffen? Sind das...
Kommt ein bisschen drauf an, was für ein Modell Sie wählen. Wir sind da im Moment eigentlich sehr angepasst auf die, also wir möchten einfach, dass unsere Kunden wirklich Resultate erzielen können und zufrieden sind. Und normalerweise sieht es so aus, dass es meistens online ist, ein Call. Ja. Wir machen das seit Corona, ist es natürlich gang und gäbe. Und in der Schweiz natürlich ab und zu treffen und die Kunden auch persönlich. Also. Mhm. Aber monatliche Reports, also Sie können sich jederzeit einloggen auf das Dashboard und sehen Ihre Analyse. Und da gibt's auch eben so ein Tool, wo Sie Ihre Ziele setzen können, wo Sie Actions, also Maßnahmen definieren können, sagen, okay, wir implementieren diese Maßnahme an dem Datum und dann sieht man nachher die Resultate durch diese Maßnahme eigentlich die Einsparungen.
Wie wichtig ist die Beratung im ganzen Geschäftsmodell?
Wir finden es sehr wichtig, weil, wie gesagt, die einen, die sehen die Daten und wissen, was sie machen und setzen das dann auch eigenständig um. Und die anderen sagen, nee, für mich gibt es dieser monatlich oder quartalsweise diesen Call, gibt mir diese Accountability ein bisschen, wo ich dann wirklich zusammen mit jemandem hinschaue und Ideen, Maßnahmen besprechen kann. Also wir sind da mehr so die Sparring Partners eigentlich oder wie Coaching. Sie kennen ja ihre Küchen und die Prozesse am besten.
Ja.
Und dann hilft es ihnen aber, wenn sie mit jemandem das besprechen können und eben gewisse Maßnahmen fixieren können.
Letzten Endes geht es um Kosteneinsparungen. In welcher Höhe sind da Einsparungen zu erwarten?
Ja, ist immer sehr unterschiedlich, nach Betriebsgröße natürlich. Wir sehen, dass eigentlich unsere Kunden zwischen 2-8% von ihrem jährlichen Warenumsatz einsparen können. In gewissen großen Kantinen oder auch Krankenhäusern, da haben wir wirklich schon extrem gute Resultate. Also da sind wir wirklich im Bereich von 100.000 Franken, die da eingespart wurden. Also sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Genau.
Ihr verkauft die Geräte nicht? Ihr vermietet die Dienstleistung oder ihr verkauft ein Abonnement auf eure Produkte?
Genau, also meistens verkaufen wir ein Abonnement.
Ja.
Wenn jetzt ein Betrieb absolut die Geräte kaufen möchte, dann ist das auch möglich, da sind wir offen.
Ja, ja. Was sind die Vorteile oder der Miete gegenüber einem Verkauf?
Die Vorteile für den Kunden ist eigentlich, wenn er weiß, das wird jetzt Teil von meinen Prozessen für mehrere Jahre, dann empfehlen wir den Kauf, weil dann können sie wirklich, dann haben sie eine günstigere Miete in dem Sinne. Und eigentlich die monatlichen Beträge sind dann tiefer. Wenn sie sagen, wir möchten es mal ausprobieren, es ist ein neues Projekt oder Produkt, vielleicht sind sie noch ein bisschen kritisch, ob das überhaupt funktioniert in ihrem Bereich, dann ist da natürlich eine Miete praktischer, weil dann haben sie das Gerät nachher nicht gekauft.
Ja. Was sind generell die Ursachen von Food Waste entlang der ganzen Wertschöpfungskette? Kannst du das kurz zusammenfassen?
Es gibt ganz viele Ursachen. Ja. Also man muss ein bisschen schauen. Am Anfang steht ja die Ernte und die Produktion, also mehr im Agrikulturbereich oder landwirtschaftlichen Bereich. Da ist sicher schon, da verliert man. Und da nennt man es fast noch Food Loss. Also es gibt wie einen Unterschied zwischen Food Waste und Food Loss, also Verlust oder Abfall oder Verschwendung. Und am Anfang steht eher so der Verlust, weil zum Teil, also ich weiß nicht, da gibt es eine Statistik, die kann ich jetzt, weiß ich nicht mehr auswendig, aber wirklich irgendwie, ich sage jetzt um die, es war schockierend, 40% von allen Kartoffeln, die quasi gewachsen sind, bleiben auf dem Feld liegen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich dann wie fast Verlust, wobei die werden nicht geerntet oder mitgenommen, weil sie halt ein Schönheitsidealen von wie Früchte und Gemüse aussehen, muss halt nicht entsprechen. Also das ist natürlich ein Riesenproblem auch. Und das fängt schon in der Landwirtschaft an, dass das einfach am Feld liegen bleibt.
Aber das ist auch die Industrie, die sich selbst solche Standards gibt.
Ja, und die Industrie schiebt es dann auf die Konsumenten, weil die Konsumenten halt im Laden das merkwürdig aussehende Rüebli oder die Karotte liegen lassen.
Yeah.
Und das finde ich, sehe ich oft in diesem Bereich. Also sind die Hotellerie schiebt es auf die Endkonsumenten schieben es auf die Hotellerie. Es ist immer so, jeder hat so ein bisschen, ich finde, jeder muss einfach mal in seinem Rahmen auch ein bisschen Verantwortung übernehmen, weil eben wir Konsumenten haben eigentlich sehr viel Power,
ja.
Und die Industrie und die Gastronomie sagt, die Konsumenten möchten die Buffets, die Konsumenten möchten schön aussehendes Gemüse. Ja. Da müssen wir als Konsumenten halt wirklich auch sagen, hey, ich kaufe halt auch das Gemüse, das noch da ist oder da fängt es eigentlich auch schon an.
Ja.
Das ist sicher ein Grund für viel Food Waste ist.
Wie kommt man aus diesem Teufelskreis, nenne ich es mal, raus?
Ich glaube, jeder muss.
Der gegenseitigen Beschuldigung oder Verantwortungsabschiebungen.
Ja, ich glaube, jeder muss halt einen Teil der Verantwortung zu ihrem Teil eben übernehmen. Ja. Also die Hotellerie, und das sehen wir bei unseren Kunden, die sagen jetzt, guck, wir müssen vielleicht die Gäste etwas umerziehen. Ja. Natürlich nicht so, dass sie davonlaufen oder sich schuldig fühlen, aber dass man wirklich sagt, hey, wir machen Karten aufs Menü, aufs Buffet und sagen, hey, wenn ihr zum Beispiel ein Hotel, die haben gesehen, sie haben sehr viel, sie hatten diese hartgekochten Eier auf dem Buffet und die wurden wirklich weggeschmissen nach. Ja. Also die nahmen niemand oder die wenigsten. Dann haben sie die weg vom Buffet genommen und dann gesagt, okay, wenn ihr ein hartgekochtes Ei möchtet, könnt ihr es à la carte bestellen, ist ja eigentlich kein Problem. Und so Aktionen, das muss man einfach dem Gast dann erklären und sagen, hey, wir haben ein kleineres Buffet, aber dafür kriegt ihr gewisse Eierspeisen alle à la minute, à la carte. Und das ist ja dann eigentlich auch von der Qualität frischer und das wissen die Gäste sehr zu schätzen, ist mehr Arbeitsaufwand für den Betrieb. Das ist halt ein anderes Thema. Da muss man es ein bisschen ausbalancieren. Aber wir sehen es jetzt auch zum Beispiel mit Kunden, wir haben auch Kantinen als Kunden.
Gibt es da eigentlich große Unterschiede zwischen verschiedenen Kunden?
Doch, sehr. Ja. Also das in dem Sinne, es gibt schon Unterschiede, wie sie auch kommunizieren möchten, dass sie etwas gegen Food Waste machen. Und bei Kantinen in Schulen ist es sehr cool. Also da kann ich zum Beispiel die EPFL als Vorzeigebeispiel nehmen. Die sind jetzt schon lange bei uns Kunde und messen Food Waste auf dem ganzen Campus und dann schreiben sie das wirklich auch auf diese Screens. Also sie haben diese Displays, wo sie die Menüs normalerweise anzeigen, zeigen sie halt auch immer wieder, hey, wir haben so und so viel Salat reduziert seit dem letzten Monat und engagieren ein bisschen oder, keine Ahnung, kommunizieren das zu den Studenten und Studentinnen, damit sie auch das Thema irgendwie mitkriegen und davon vielleicht auch was nach Hause nehmen und dort vielleicht ein bisschen mehr drauf achten.
Ja. Von all den Lebensmitteln, die es überhaupt erst in die Küche schaffen, wie viele werden da schlussendlich landen in der Tonne?
Ja, also man schätzt, dass zwischen dass von allen Lebensmitteln, die eingekauft werden in einem Betrieb, um die 20% sicher Müll landen.
Ja.
Die Zahl in Amerika, da habe ich auch schon Zahlen gesehen, bis zu 45%. Also es kommt sehr darauf an, welche Quelle man anschaut, aber zwischen 20% und 40% vom Eingekauften endet im Müll. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor für die Betriebe, der nicht viel Sinn macht.
Sind weitere Schritte geplant, weitere Produkte vielleicht, um den ökologischen Fußabdruck der Gastronomiebranche zu senken?
Produkte von uns jetzt?
Ja.
Wir haben dieses eine Produkt zurzeit.
Ein Produkt?
Genau.
Ihr setzt alles auf eine Karte?
Nein, also nicht unbedingt, aber es ist im Moment, macht es einfach Sinn, dieses Produkt noch ein bisschen weiterzuentwickeln.
Ja.
Zum Beispiel eben auch im Produkt selber auch noch mehr den CO2-Impact anzuzeigen von den vermeideten oder eingesparten oder auch verschwendeten Lebensmitteln. Ja. Also da möchten wir schon noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Natürlich haben wir sehr, sehr viele Ideen für andere Produkte, auch für die gleiche Kundengruppe oder auch für andere Kunden.
In welche Richtung kann das gehen?
Es sind sicher, wenn man das bestehende Produkt anschaut, gibt es so verschiedene Änderungen, die man machen könnte. Zum Beispiel eine kleinere Version, die dann auch in kleinere Betriebe, für kleinere Betriebe passen würde.
Ja.
Also das wäre jetzt eine Idee. Aber wir sind jetzt im Moment, wissen wir, das nächste Jahr müssen wir uns sicher noch auf die Verbesserung des bestehenden Produkts und der Prozesse konzentrieren und dann wollen wir unseren Fokus hier auch nicht verlieren. Aber Ideen wären genug da.
Okay. Führen strikte Lebensmittel- und Hygienevorschriften und Verordnungen eigentlich zu mehr oder zu weniger Food Waste?
Ich würde sagen zu mehr.
Zu mehr?
Zum Teil sind die wirklich sehr strikt. Also auch beim Buffet zum Beispiel darf man Essen nur 2 Stunden lassen und dann muss man es wegschmeißen. Darum macht es auch Sinn, dass man sein Buffet sehr genau anschaut und schaut, was wollen wir wirklich im Buffet in welchen Mengen anbieten. Also das führt schon zu mehr und es gibt ja auch schon seit längerem diese Diskussion zwischen haltbar bis mindestens essbar, genießbar bis, also diese Daten. Und da finde ich, muss man auch noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit machen, sicher. dass die Menschen auch wissen, bei sich zu Hause zum Beispiel, weil in der Schweiz fast 40% vom Food Waste kommt eigentlich aus dem Haushalt. Gastronomie ist 14%, also das muss man auch mal noch in den Kontext setzen. Und ich glaube, zu Hause, das Joghurt ist abgelaufen, ja. Man kann das trotzdem noch essen. Also man kann einfach dran riechen. Und das haben wir ein bisschen vergessen, glaube ich, in unserer, keine Ahnung, Generation, dass man sich ein bisschen mehr auf seine Sinne verlässt und nicht auf dieses Datum so starr schaut, weil man merkt, wenn die Milch abgelaufen ist. Das sieht man.
Produziert ihr in der Schweiz?
Zum Teil.
Zum Teil?
Genau. Also die Hardware selber besteht aus einer Waage und hat eben diese Kamera dran, oben drüber.
Ja.
Und die Waage wird von Mettler Toledo, einem Schweizer Wagenhersteller, hergestellt, aber halt nicht in der Schweiz produziert.
Okay.
Und wir haben bis vor kurzem jetzt die Top-Units eigentlich zusammengesetzt in der Schweiz, also verschiedene Components eingekauft und dann hier in Zürich zusammengesetzt. Und das haben wir jetzt an ein Berner Unternehmen ausgelagert. Also das wird jetzt immer noch in der Schweiz hergestellt und dann in den Niederlanden zum fertigen Produkt zusammengesetzt mit den Wagen von Mettler.
Wie schaut es bezüglich Fachkräftemangel aus? Ist das ein Thema bei euch?
Wir sind halt nicht so eine Riesenfirma, also wir brauchen nicht plötzlich 100
Software-Entwickler. Wie groß seid ihr zurzeit?
Wir sind um die 22 Personen jetzt.
22? Ja.
Ja. Genau, also für uns Fachkräftemangel eigentlich jetzt nicht ein Riesenthema. Wir sehen einfach, der Standort Zürich ist sehr kompetitiv, wenn es um Lohn geht. Auch andere große Firmen, die hier ihren Sitz haben, wie Google oder Zülke oder also auch im Tech-Bereich. Und das ist dann schon es ist eher schwierig halt mit diesen Erwartungen und Lohnvorstellungen als Startup mitzuhalten. Das ist sicher ein Thema, aber unser Team allgemein, wir sind eigentlich Hälfte-Hälfte. Die Hälfte ist in der Schweiz, die andere Hälfte ist irgendwo remote.
Ihr helft euren Kunden, Food Waste zu reduzieren, wenn ihr das erreicht habt. Was macht ihr dann?
Das ist eigentlich ein längerer Prozess. Also viele Leute denken, ich fange mal an zu messen, nach einem halben Jahr bin ich fertig und habe das wie so gemacht.
Genau.
Und dann merken sie schnell, das ist eigentlich gar nicht so. Ja. Also es ist wirklich ein Prozess, an dem man dranbleiben muss sogar, weil Food Waste wird ja von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Einerseits ist das, wenn du dein Menü änderst, Saisonalität, sehr ein hoher Mitarbeiterwechsel gibt es ja immer in der Gastronomie auch. Sobald jemand vor allem der Küchenchef geht und ein neuer kommt, ziehst du das im Mülleimer. Also es ist schon krass.
Ja.
Und dann machen wir das ja Schritt für Schritt, weil man kann ja nicht einfach sagen, hey, okay, das ist eure Analyse, jetzt macht, sondern wir sagen, okay, das ist die Analyse, das sind die Top 3 meisten entsorgten Artikel, auf die können wir uns jetzt fokussieren und dann ist das eigentlich ein Schritt um Schritt verbessert man sich und dann will man ja auch schauen, dass man auf dem Level bleibt. Also wenn man dann sein Ziel erreicht hat, zum Beispiel die Stadt Zürich hat ein Ziel von, ich glaube, 50 Gramm pro Gast als Ziel. Und wenn sie das erreicht haben, dann muss man ja weiter messen, um zu schauen, dass man auch dort bleibt, weil es verändert sich ja stetig.
Was ist das Schönste für dich, Unternehmerin zu sein?
Das Schönste, Unternehmerin zu sein? Ich glaube, diese Freiheit, die man hat, halt die Prioritäten selber zu setzen. Und
das Mühsamste auf der anderen Seite. Ich kann mir vorstellen, die Steuererklärung wird auch nicht einfacher.
Die kann man ja auslagern. da kann man sich Hilfe holen. Ja. Das Mühsamste. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, schwierig. Man hat sicher sehr viele Ziele, die man auch erreichen muss, um halt auch, weil wir es auch mit Investoren natürlich zusammenarbeiten, hat man einen Businessplan und da muss man ja schon dranbleiben, dass man diese Ziele erreicht. Und wenn man sie halt nicht erreicht, was durch Covid vielleicht ein Fall war oder gewisse andere Gründe, dann ist es sicher auch schwierig. Also man will ja niemanden enttäuschen auf eine Art. Und
Was würdest du jungen Frauen raten, auch jungen Männern vielleicht, generell Leuten, die ein Unternehmen gründen möchten?
Ich würde ihnen raten, dass sie die richtige oder den richtigen Mitgründer ins Boot holen. Yeah. Also ich hätte es alleine nicht gemacht. Yeah. Und zu zweit, also eben wir sind zu zweit. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Teams, die zu dritt oder zu viert starten. Aber ich würde sicher sagen, schau, dass du quasi das zusammen mit jemandem machst, mit dem du dich sehr, sehr gut verstehst und auch in harten Zeiten, dass du dann füreinander da sein kannst, das hilft extrem, weil es wird harte Zeiten geben.
Ja. Was muss generell geschehen, deiner Ansicht nach, um Unternehmertum in der Schweiz populärer zu machen?
Ich habe das Gefühl, es ist ziemlich populär, aber ich lebe auch in einer Bubble, weil ich sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen kenne dadurch. Aber ich habe schon das Gefühl, es ist ziemlich populär. Um es noch populärer zu machen, ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man sich, wenn man die Idee hat, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, muss man sich auch fragen, was bin ich für ein Typ? Möchte ich diese, also einerseits die Freiheit möchten wahrscheinlich alle, aber so möchte ich auch diese Verantwortung und bin ich der Typ, der mit Risiken umgehen kann und sehr, sehr viel Unsicherheit. Ja. Also wenn jemand eher ein Bedürfnis für Sicherheit und einen Rahmen braucht, dann ist es vielleicht nicht unbedingt, sag nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist vielleicht, ideal. Dann bist du halt konstant aus deiner Komfortzone draußen.
Wie nimmst du generell den Standort Schweiz wahr?
Generell finde ich, die Schweiz bietet eigentlich sehr viel Unterstützung für Unternehmen. Also wir haben vor allem, es kommt ein bisschen auf den Kanton drauf an, es gibt sehr viel kantonale Unterstützung. Wir haben die Firma in Lausanne gegründet, weil wir in Lausanne waren. Und da gibt es halt wegen der Uni auch sehr viel Support. Dann in Zürich auch mit der ETH natürlich, wenn man direkt von der Uni kommt.
Was für Support habt ihr konkret erhalten?
Es kann verschiedenstes sein. Also entweder Coaching, da kriegt man sehr viel durch InnoSwiss zum Beispiel. Also man kann sich da für so Coaching-Credits anmelden und kriegt dann Zugang zu einem Netzwerk von Coaches. Das ist sicher cool. Man kriegt finanzielle Unterstützung. Dann gibt es auch verschiedenste Acceleration-Programme, wo man zum Teil finanziell, aber auch so Masterclasses, also wo man dann lernt, wie man fundraised, wie man einen Businessplan richtig aufsetzt. Also da gibt es eigentlich sehr, sehr viel Angebot, finde ich. Und das haben wir auch sehr gut genutzt am Anfang. Das hat uns schon geholfen.
Lebensmittel wegzuwerfen ist aus vielerlei Hinsicht unsinnig, ethisch, sozial, ökologisch und ökonomisch auch. Andererseits muss das für dich ja unglaublich einfach sein, Investoren zu überzeugen bei dieser Ausgangslage.
Also unglaublich einfach ist es, glaube ich, nie, weil man muss schon, also es ist ja auch ihr Geld, das sie da investieren, da muss man schon einen guten Businessplan bringen und dann auch ihnen zeigen, dass das wirklich in Zukunft groß werden kann. Also ich würde jetzt nicht sagen unglaublich einfach, aber es ist sicher Leute, die halt sich um diese Themen von Umwelt, Nachhaltigkeit, die sich mit dem beschäftigen, das ist natürlich dann schon interessant für sie.
Wie findet man Investoren?
Es kommt sehr drauf an. Wir hatten anfangs kein großes Netzwerk. Also es geht wirklich für uns, da haben diese Acceleration-Programme zum Beispiel sehr geholfen, weil da wirst du aktiv auch mit Investoren in Kontakt gebracht. Da gibt es diese Demo-Days, wo man halt pitcht. Man geht an diese Pitching-Competitions und trifft so dann eigentlich immer mehr und mehr Investoren.
Ja. Wie viel Risiko bist du persönlich eingegangen?
Es hat sich nicht als großes Risiko angefühlt, als wir gestartet sind. Wir hatten halt einfach keinen Lohn. Also die Pensionskasse ist vielleicht ein bisschen hat drunter geleitet, oder gelitten. Aber eigentlich, man hat anfangs sehr wenig Lohn und muss halt mit dem auskommen, was man hat.
Sucht ihr zurzeit immer noch Investoren? Ist das ein fortschreitender Prozess oder?
Also
gibt es da verschiedene Finanzierungsrunden?
Genau, man macht immer so verschiedene Runden. Ja. Wir haben jetzt gerade eine abgeschlossen im November.
Im November?
Darum suchen wir gerade niemanden.
Okay. Sehr schön.
Ja.
Schauen wir in die Zukunft. Was sind eure langfristigen Pläne? Stichwort Skalierbarkeit, vielleicht internationale Expansion. Was sind da die Pläne?
Genau, also wir haben jetzt eben diese Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen, um etwas mehr Kapital aufzunehmen für eben die nächste Wachstumsphase, wo wir dann eigentlich, jetzt geht es wirklich, wirklich darum zu skalieren. Und wir sind jetzt bereits schon in über 20 Ländern.
Seid ihr schon profitabel?
Nein.
Nein.
Nein, noch nicht.
Ja. Ist der Break-Even in Sichtweite?
Ja.
Ja.
Ja. Also man muss das immer so ein bisschen abschätzen zwischen, will ich mehr auf Wachstum gehen, also schnell sein, oder will ich auf Profitabilität und halt Efficiency gehen und dann ein bisschen organischer wachsen. Da muss man für sich als Unternehmen auch ein bisschen die Balance finden und halt die richtigen Investoren an Bord holen. VCs haben ja eher das Ziel schneller Wachstum und schnell verkaufen. Mhm. Und je nachdem, was sein Plan ist, muss man da natürlich als Unternehmer auch schauen, dass man die richtigen Investoren an Bord holt, weil sonst gibt es da dann ein Problem.
Ja, Ja. Was ist dein dein Tipp vielleicht für Resten im Kühlschrank zu Hause zum Food Waste vermeiden?
Ich finde, also das Einfachste ist einfach, man hat ein Kühlfach und
Ja.
friert es ein. Also Brot ist zum Beispiel eines der meistverschwendeten Lebensmittel in der Schweiz. Und das kann man so gut einfach in Scheiben schneiden und einfrieren und dann im Toaster auftauen. Und das schmeckt total lecker und man hat keinen Brotabfall mehr.
Wir haben kurz angesprochen die mögliche internationale Expansion, das internationale Wachstum. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, klar. Also wir haben wie zwei Strategien. Einerseits ist natürlich naheliegend die Dachregion für uns spannend und da möchten wir aktiv auch jetzt verkaufen. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit großen Hotelketten zusammen und Hotelgruppen und da sind wir auch zum Beispiel Preferred Partner für Hyatt EMEA. Also die EMEA Region ist der Middle East und auch Europa. Und so wachsen wir eigentlich auch schon im Mittleren Osten oder mit Four Seasons dann in Amerika. Also es ist so, entweder wachsen wir mit den großen Gruppen, weil da muss man auch direkt an alle quasi das Gerät oder an alle Betriebe in dieser Region das Gerät zur Verfügung stellen. Aber der aktive Verkauf findet noch in Europa statt.
Ja. Spannend. Wir wünschen euch alles Gute. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.
Danke, Anastasia.
Hat mich gefreut. Dankeschön.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.